Radio SRF.
Im Schatten der Wirtschaft. Die Trend-Sommerserie.
Im Schatten der Wirtschaft wird oft Geld aus dubiosen Quellen gewaschen. Mit Immobilien, beim Kauf von Schmuck und Uhren oder auch im Kunsthandel. Das vermuten zumindest die Behörden. Doch wie anfällig ist der Kunstmarkt tatsächlich für unsaubere Geschäfte? Wir haben an der Art in Basel und bei einem renommierten Auktionshaus nach Antworten gesucht. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Der Kunsthandel ist ja eine sehr diskrete Branche. Man plaudert nicht gern über Geld und Preise und schon gar nicht über Kunden. Wer bereit ist, viel Geld für ein Kunstwerk auszugeben, der möchte, wenn immer möglich, anonym bleiben. Da kommen schnell mal Gerüchte auf. So wird der Kunsthandel mit der Fälschermafia in Verbindung gebracht und mit Geldwäscherei. In der Branche schweigt man sich am liebsten aus über solche Gerüchte. Thomas Oberer hat sich davon aber nicht abhalten lassen und ist zuerst nach Basel gefahren, an die weltgrößte Messe für moderne Kunst, die Art.
Sehen und gesehen werden, das ist fast das Wichtigste an der Art. Das gilt auch für die Aussteller. 300 der besten Galerien aus der ganzen Welt kämpfen jedes Jahr um die begehrten Plätze. Wer etwas gilt in der Kunstwelt, der kommt nach Basel, sagt Christian von Faber-Castell, Kunstexperte und Journalist.
Die Art Basel ist nach wie vor die wichtigste Messe für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, seit 40 Jahren. Und dementsprechend kommen auch die wichtigsten, in Anführungszeichen wichtigsten Kunden her. Wichtig ist hier gemessen eigentlich auch an ihrer Kaufkraft.
Doch was hier umgesetzt wird, darüber weiß man wenig. Die Branche ist zwar bunt und schrill, aber gleichzeitig äußerst diskret. Ja, Kunstexperte von Faber-Castell geht sogar noch weiter.
Die Kunstszene ist nicht nur einfach nur diskret, sondern sie ist heimlich tuerisch, und zwar in hysterischer Weise heimlich tuerisch und geheimniskrämerisch. Das hängt damit zusammen, dass Kunsthandelsunternehmen meistens sehr klein sind, oft nicht einmal einen Rechtskonsulenten haben, wie das andere Unternehmen haben, die genau wissen, was sie rausgeben und worüber sie schweigen müssen. Ich glaube, das ist die Angst A vor der Steuer und B noch mehr vor der Konkurrenz.
Hört man sich in Basel an der Art um und fragt die Kunsthändler, was es denn auf sich habe mit dem Gerücht, dass die Branche anfällig sei für graue und schwarze Geschäfte, so wird man höflich abgewiesen. Geldwäscherei oder Kunstwerke aus dubiosen Quellen, solche Themen stören das Geschäft. Leider keine Zeit, heißt es, über das Thema wisse man nichts oder das Problem werde aufgebauscht. Kunstmarktkenner von Faber-Castell wundert sich nicht.
Niemand, kein Gewerbe möchte gern mit Graumarkt oder Schwarzmarkt und Geldwäscherei in Verbindung gebracht werden. Am Kunstmarkt ist das noch ein bisschen extremer. Die Illusion der schönen Dinge, der hehren Kunst, die wird sowieso schon nur schon durch die Preise verdorben. Viele Kunsthändler hassen es deswegen, über Preise zu sprechen, weil das ihre Kunst in den Sumpf des niederen Geldes zieht. Da sind Kunsthändler sehr eigen.
Doch auch die diskrete Branche hat ihre Skandale. Und die treffen auch die Top-Liga der Galerien. Von Faber-Castell zeigt uns ein Beispiel.
Hier sind wir jetzt bei der Galerie Larry Gagosian oder Gagosian Gallery, die auf der ganzen Welt, vor allem aber in New York vertreten ist, in London, aber auch in Hongkong. Ware, die hier gezeigt wird, gehört zu den Museumsbildern oder zu den sogenannten Blue Chips des Kunstmarktes. Diese Galerie gehört zu den ganz, ganz Großen der Welt und hat dementsprechend natürlich auch schon Ärger mit Steuerbehörden gehabt. Auch hier vermutlich mangelnde Sorgfalt. Es kann aber auch sein, dass die Steuerbehörden über die Galerien vielleicht auch einem der superreichen Kunden auf die Schliche kommen wollen.
Auch wenn von solchen Schlagzeilen zum Schluss oft wenig hängen bleibt, es nur wenig Verurteilungen gibt, sie zeigen trotzdem ein Problem. Der Kampf um die Kunden und die harte Konkurrenz im Kunsthandel führen zu Fehlern.
Die Sorgfaltspflicht, die Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht kann leiden, unter dem Gehetz beispielsweise, unter der Eile, mit der eine Auktion aufgebaut und zusammengestellt werden muss. Sie kann leiden unter der Eile einer Messevorbereitung und sie kann auch sonst unter Geldmangel leiden. Das gibt es immer wieder und dann gibt es Pannen, die dann natürlich auch in den Medien groß genug gebracht werden. Siehe die letzten großen Fälschungsskandale.
Ein paar Räume weiter klimpert, zwitschert und leuchtet es an der Ausstellung Art Unlimited. Hier werden junge Künstler gezeigt, die noch wenig bekannt sind. Hier sieht sich auch Dirk Boll um. Der 43-jährige Deutsche leitet von London aus das Europageschäft des Auktionshauses Christie's. Die Art ist für ihn jedes Jahr ein Must.
Man bekommt eine gute Einschätzung, wo der Markt steht, ob die Sammler das Angebot attraktiv finden, ob die Sammler Künstler entdeckt haben, die sie vorher nicht kannten, die sie interessant finden, wie die allgemeine Meinung ist zum Preisniveau und was die Vorstellung ist, wie die künftigen Tendenzen und Entwicklungen aussehen werden. Und das sind alles interessante und für uns und unsere Arbeit sehr wichtige Informationen.
Und das Geschäft von Christie's boomt. Letztes Jahr machte das größte Auktionshaus der Welt einen Umsatz von knapp 6,3 Milliarden Dollar. Alles sauber, alles legal, sagt Christie's Manager Boll. Seriös arbeiten bedeutet für ihn:
Ich würde denken, dass man zuverlässig und transparent arbeitet, dass man in einer rechtlichen Gradlinigkeit arbeitet, dass man sich an Regeln und Gesetze hält und dass man etwas von der Sache versteht, sprich etwas von der Kunst versteht.
Christie's hat sich freiwillig als Finanzintermediär registriert und ist somit den Geldwäschereirichtlinien unterstellt. Bedarf für eine branchenweite obligatorische Regulierung sieht Boll aber keinen. Trotzdem gehen viele Experten davon aus, dass der Kunsthandel sich gut für die Geldwäscherei eignet. Auch das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kommt in seinem Geldwäschereibericht von 2008 zum Schluss:
Der Kunsthandel enthält einige Attribute, die Geldwäschereiaktivitäten begünstigen. Die Preise sind volatil und unberechenbar. Es herrscht ein großer Grad an Vertraulichkeit und Intransparenz.
Doch die offiziellen Kriminalstatistiken widersprechen dem. Bei den wichtigsten Staatsanwaltschaften und auch der Bundesanwaltschaft werden kaum je Fälle angezeigt. Also alles übertrieben, alles nur ein Mythos. Ja, zumindest zum größten Teil, meint Dirk Boll von Christie's.
Ja, ich würde denken, das ist eines der ältesten und auch hartnäckigsten Gerüchte, dass im Hinterzimmer der Kunstmärkte Bargeld gegen Kunstwerke ausgetauscht wird. Ich persönlich habe das nicht nur nie erlebt, ich kann mir auch schwerlich vorstellen, wie das gehen soll, weil man ja heutzutage mit größeren Summen von Bargeld auch gar nichts mehr machen kann. Also selbst wenn Sie jemanden finden, der Bargeld akzeptiert in Tausch gegen ein Kunstwerk, in, ich sag mal, geldwäscherelevanten Mengen, kann diese Person dann mit diesem Bargeld ja gar nichts anfangen, weil man kann ja nicht mit dem Attaché-Köfferchen zu seinem Bankhaus gehen und dieses Bargeld dann auf sein Konto einbezahlen, weil die Bank wird sofort fragen, wo kommt das her?
Bei den Banken sieht denn Boll auch die Hauptverantwortung. Werde das Geld via eine Bank überwiesen, gehe man bei Christie's davon aus, dass dort bereits überprüft wurde, ob das Geld sauber sei. Und zwar nach den Regeln des Geldwäschereigesetzes. Der Kunsthandel selber ist bis heute diesem Gesetz nicht unterstellt. Ein Galerist darf ohne erhöhte Sorgfaltspflicht Bargeld entgegennehmen. Dirk Boll glaubt, es brauche nicht mehr Gesetze. Die gegenseitige Beobachtung in der Branche genüge.
Kunsthandel ist ein Reputationsgeschäft. Ich glaube nicht, dass Menschen freiwillig riskieren, zum Beispiel aus Berufsorganisationen wie einem Kunsthandelsverband ausgeschlossen zu werden, weil man gegen Gesetze verstößt. Ich würde denken, dass man tatsächlich mit dem schönen, traditionsreichen Satz im Zweifel für den Angeklagten davon ausgehen darf, dass das in Ordnung ist und dass kein Geld in nennenswertem Maße tatsächlich gewaschen wird in der Kunstwelt.
Um viel Geld geht es bei den großen Auktionen, wie zum Beispiel vor kurzem beim Zürcher Auktionshaus Koller. Bei der großen Sommerversteigerung mit Bildern von Impressionisten wie Van Gogh oder großen Schweizer Künstlern. Hier werden die ganz großen Summen umgesetzt.
Wir kommen zur Nummer 3012. Dieses hochbedeutende Gemälde von Albert Anker, die Turnstunde in Ins aus dem Jahr 1879, ich beginne mit 2,8 Millionen Franken. 2,8 Millionen. 2,8 Millionen und 3 Millionen Franken. 3 Millionen. 3 Millionen. 3,2 Millionen Franken. 3,2 Millionen. 3,2 Millionen.
In ganz kurzer Zeit steigen sich zwei Bieter gegenseitig in die Höhe.
6,2. 6,5. 6 Millionen 500.000 Franken ist am Telefon. 6,7 wäre der nächste. Fertig? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal. 6 Millionen 500.000. Das ist ein neuer Weltrekord für Albert Anker. Die Nummer 3013.
Einer der Bieter war ein deutscher Sammler, der in Basel lebt. Er will anonym bleiben. Dass er millionenteure Kunst sammelt, soll nicht jedermann wissen. Vor allem das Spitzenwerk von Anker hat ihn angezogen.
Das große Ankerbild war natürlich interessant. Das letzte war vor 20 Jahren auf dem Markt. Und so eine Chance kommt vielleicht erst in den nächsten 20 Jahren wieder. Und da muss man natürlich alles versuchen, dass man da erfolgreich ist.
Sie haben bis mehr als 6 Millionen mitgeboten. Warum so viel Geld für so ein Bild?
Das Geld auf der Bank liegen lassen, hat man nur Sorgen. Wenn man aber Kunst qualitätvoll sammelt, ist das eine Anlage. Und man muss auch rechtzeitig seine Kinder vielleicht davon überzeugen, dass Kunst Freude macht, dass Kunst das Leben verschönert, indem man sie genießt, indem man in ihr lebt. Und ich denke mal, man fühlt sich wohl mit Kunst. Wir fühlen uns wohl mit Kunst.
Beim Thema Kunstmarkt, beim Kunstkauf, das Thema Fälschung kommt immer wieder ins Spiel. Wie sichern Sie sich ab, dass Sie da nicht drauf reinfallen?
Also das ist natürlich ein ganz heikles Thema, nicht nur Fälschung, sondern auch Raubkunst. Zum Beispiel aus Krisengebieten, wenn man sich Irak, nach dem Irakkrieg wurden die ganzen Museen ausgeplündert. Man muss sich absichern, indem man zum Beispiel Art Loss Register bemüht, indem man Experten bemüht, indem man die technischen Möglichkeiten bemüht, Fälschungen auf die Spur zu kommen. Und insofern möchte ich nicht dastehen dann mit einem gefälschten Gemälde. Das möchte ich, also ist mir auch noch nicht passiert. Aber immer wachsames Auge.
Ein wachsames Auge brauchen auch die Auktionshäuser. Auch Cyril Koller, Chef des gleichnamigen Auktionshauses in Zürich, muss sich mit dem Thema Fälschungen befassen.
Das ist natürlich eine Problematik, die man ernst nehmen muss. Und es gab in den letzten Jahren mehrere solche Fälschungsskandale, die uns nicht persönlich oder direkt betroffen haben, aber die wir sehr, sehr genau verfolgt haben. Und es genügt eben nicht, nur einfach auf eine Expertise abzustützen. Man muss die Provenienz eines Kunstobjektes kennen, man muss die Geschichte kennen, um dann auch sicher zu sein, dass man nicht einer Fälschung auffällt.
Auch Koller werden ab und zu gefälschte Bilder angeboten. Vermutet er dahinter eigentliche Fälscherbanden, so schaltet er die Polizei ein. Doch solche Fälle kommen selten vor, sagt Auktionator Koller. Gleichzeitig betont er, dass ja nicht nur Kunstwerke gefälscht würden.
Überall, wo man Geld riecht, wird gefälscht. Das ist bei teuren Autos der Fall, das ist bei Banknoten der Fall. Das ist überall so. Und genau aus diesem Grund braucht es eben die Experten und die seriösen Kunsthändler und die seriösen Auktionshäuser, um genau diese Fälschungen eben auszuschließen.
Für Kunstkäufer gilt deshalb, nur bei anerkannten Galerien oder Auktionshäusern kaufen und ein unabhängiges Gutachten verlangen. So könne der Kauf einer Fälschung fast sicher ausgeschlossen werden, sagt Koller. Genau hinschauen, das ist für Kunstverkäufer Koller nicht nur bei den Bildern Pflicht, sondern auch bei den eigenen Kunden.
Jeder Kunde, der etwas kaufen möchte bei uns, ob das telefonisch ist, ob per Internet oder ob er persönlich in den Saal kommt, muss sich registrieren mit seinem Namen, mit seiner Adresse. Dann muss er sich ausweisen. Und falls wir jemanden nicht kennen, muss er sich zusätzlich legitimieren, zum Beispiel mit einer Bankgarantie, an der wir dann sehen, dass er bis zur Größenordnung der Schätzung fähig ist, dann auch zu zahlen. Also es gibt keine Kunden, die einfach bei uns reinlaufen, die wir nicht kennen und die die Hand hochhalten und dann einen Zuschlag bekommen.
Trotzdem, bei den meisten Galerien und Auktionshäusern in der Schweiz, auch bei Koller, ist Barbezahlen möglich.
Ich denke, dass ein Bargeld immer irgendwo eine gewisse Berechtigung hat, bis zu einem gewissen Grad und zu einer gewissen Größenordnung. Aber ich bin absolut offen für alle Fragen, die das weiter regelt. Wir für uns nehmen die Sorgfaltspflicht wahr. Wir wissen, wer bei uns kauft und wir wissen, wer bei uns was bezahlt. Aber ich denke nicht, dass der Kunstmarkt sich in irgendeiner Weise schlechter entwickeln würde, wenn man Barbezahlungen auch von Gesetz wegen bei 100.000, bei 50.000, bei 30.000 limitieren würde.
Genau so eine Grenze ist derzeit in Diskussion. Im Rahmen der Weißgeldstrategie sollen Barzahlungen nur noch bis 100.000 Franken möglich sein. Im Kunsthandel genauso wie bei Schmuck und Uhren oder Immobilien. So soll das Geldwaschen zumindest ein wenig erschwert werden.
Viele Fachleute glauben, dass der Kunsthandel klarere Spielregeln brauche. Nur so könne er die negativen Schlagzeilen vermeiden. Nach einer Tagung zu dem Thema vor rund 3 Jahren haben verschiedene Akteure der Kunstbranche beim Basel Institute on Governance die Ausarbeitung von neuen Standards für den Kunsthandel angeregt. Das Basler Institut, das vom Strafrechtsprofessor Marc Piet mitgegründet wurde, Es beschäftigt sich mit der Korruptionsbekämpfung und auch mit Geldwäscherei. Doch als dann ein Entwurf für eine Selbstregulierungsinitiative auf dem Tisch lag, da war es mit der Begeisterung in der Branche plötzlich vorbei, sagt der Jurist Thomas Christ, der daran mitgearbeitet hat. Thomas Oberer hat mit ihm gesprochen.
An einem gewissen Punkt, als die Regeln niedergeschrieben waren und es eigentlich zu einer finalen Sitzung kommen sollte, haben plötzlich fast konzertiert, wie abgesprochen, die großen Häuser und die großen Verbände ihre Delegationen zurückgepfiffen. Offenbar haben sie eine Abwägung gemacht und gesagt, die Angst vor Umsatzrückgang wiegt schwerer als die Angst vor Reputationsverlust. Und dann haben sie gesagt, machen wir nicht, der Druck der Öffentlichkeit ist noch nicht genug groß. Wegen diesen paar Bagatellfällen, die es jetzt heute gibt, bewegen wir uns noch nicht. So war ungefähr die Überlegung.
Warum denken Sie denn, dass der Kunstmarkt, der Kunsthandel so attraktiv ist für dubioses Geld, wo man nicht genau weiß, woher es kommt?
Der Kunsthandel ist typischerweise sehr heterogen organisiert, er ist global organisiert, es werden große Geldsummen verschoben, er ist sehr diskret. Das alles dient den Anforderungen eines Schwarzgeldwechsels ins Weißgeld. Diese Leute brauchen Anonymität, diese Leute wollen große Geldsummen verschieben, diese Leute wollen global aktiv werden, das kommt ihnen alles entgegen. Und was ihnen auch entgegenkommt, ist, die Bankenwelt ist heute reguliert, mehr oder weniger. Sie können nicht mehr mit einem Koffer voll Cash auf die Bank gehen, überall auf der Welt fast. Die Immobilienwelt ist auch schwierig für den Schwarzgeldmarkt, weil dort die Anonymität nicht gegeben ist. Wer ein Haus kaufen will, muss sagen, wer er ist. Und das spielt im Kunsthandel alles noch keine Rolle, noch keine Rolle. Das heißt, wenn man es geschickt macht, kann über ein Konto in Delaware ein Verkäufer sitzen und in einem Konto in den Jungfern Islands ein Käufer sitzen und man weiß nicht recht, wer eigentlich jetzt von wem das Bild gekauft hat. Man stellt auch fest, dass der Fälschermarkt einen Boom hat. Und der Fälschermarkt hat nur drum einen Boom, weil die Preise in die Höhe gehen und die Preise gehen nur in die Höhe, weil sehr viel Schwarzgeld auf den Markt drückt. Also es ist zum Teil irrationale Preisentwicklungen für gewisse Gegenwartskünstler, ist allen bekannt. Das wäre nicht so, wenn nicht sehr viel Geld dort losgetreten werden müsste. Jetzt darf man ja nicht daraus schließen, dass jeder Kunstgalerist ein Verbrecher ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt vom kunstsinnigen Sammler alles bis zum mafios unterwanderten Dealer. Es gibt einfach alles. Und es reichen 10%, um dem Kunstmarkt einen schlechten Ruf zu verpassen.
Ich habe es gesagt, der Kunsthandel, der Kunstmarkt ist ein sehr heterogener Markt. Da sind natürlich die mittleren und die großen Player. Die kann man vielleicht an Bord holen. Da gibt es aber sehr, sehr viel kleine. Ist das realistisch, dass man die wirklich alle in den Griff bekommt mit solchen Regeln?
Es wäre schon ein großer Schritt, die weißen Schafe von den schwarzen zu trennen. Es gibt immer kleine, die dann auch dann nicht mitmachen würden. Die wären dann aber nicht mehr Verbandsmitglied und wären dann einfacher zu identifizieren. Also Sie haben recht. Ganz ausmerzen, so naiv ist niemand, kann man das nicht. Aber mit diesen globalen Guidelines wären schon sehr viele Probleme gelöst.
Aber wenn man mit Leuten im Kunsthandel selber spricht, hat man manchmal das Gefühl, dieses Thema Graumarkt, Schwarzmarkt, Geldwäscherei, das sei wie eine Art Tabuthema, man will nicht darüber sprechen.
Der Kunsthandel weiß ganz genau, dass das Thema leider aktuell ist. Der Kunsthandel weiß, dass er ein Vehikel ist zur Geldwäscherei und das ist natürlich unangenehm. Der Kunsthandel versucht, das Thema zu relativieren, vielleicht in gewissen Ländern zu Recht, in gewissen anderen Ländern ist es katastrophal. Die Diskretion ist oft auch eine Schutzbehauptung.
Jetzt ist es so, dass die Kunstbranche selber sagt, ja, wir sind uns all diese Probleme bewusst, wir sind sogar bereit, kein Bargeld mehr anzunehmen und so weiter. Schlussendlich sagen sie aber, wir nehmen ja nur Geld via eine Bankverbindung an, die Verantwortung liegt schlussendlich bei den Banken. Ist da der Kunsthandel einfach entweder naiv oder er schiebt einfach die Verantwortung auf die Banken ab?
Das ist auch eine heikle Frage. Ja, einerseits schiebt er die Verantwortung zu Recht auf die Banken ab. Andererseits wird er ein bisschen zum Hehler oder Mittäter, wenn er die Verschleierungstaktik mitträgt. Also die große Frage ist, wie viel Hilfestellung nach links und nach rechts, ich sage jetzt nach der moralischen Haltung und nach der Haltung seiner zweifelhaften Kunden, die er sie hat, wie viel Mithilfe ist da gestattet? Ich würde sagen, wenn er berechtigte Zweifel hat an der Herkunft des Geldes oder auch an der Herkunft des Bildes, müsste er mit den Behörden kooperieren.
Ist es auch so, dass halt auch der Kunstmarkt, der Kunsthandel, die beteiligten Galeristen wie andere Wirtschaftszweige auch unter dem Konkurrenzdruck leiden? Das heißt, wenn sie einen guten Kunden, einen guten Käufer haben, Angst haben, da geht er halt zur Galerie nebendran, wenn man nicht bereit ist, ihn zu akzeptieren als Kunden, und drückt man da schon vielleicht mal ein Auge zu, um eben ein Geschäft nicht zu verpassen?
Eindeutig, eindeutig. Geld regiert die Welt, auch im Kunsthandel. Also man darf nicht so naiv sein und sagen, das seien alles kunstsinnige, edle Leute. Die werden auch von Geld regiert, das ist auch nicht schlecht oder schwach. Aber wenn die Banken Regeln akzeptieren, wenn die Privatfirmen Compliance-Regeln haben, Antikorruptionsregeln haben, die ganze Wirtschaft im Westen sich bemüht darum, einigermaßen sauber über die Runden zu kommen, müsste eigentlich der Kunsthandel auch ein bisschen Farbe bekennen und sagen, ich bin auch ein X-Milliarden-Geschäft und müsste mich an elementare Regeln halten. Und der kleine Cowboy-Stil, der im Kunsthandel heute noch herrscht, müsste vielleicht auch ein bisschen zivilisierter werden.
Thomas Christ, Jurist und Mitautor der Selbstregulierungsinitiative für die Kunstbranche. Thomas Oberer hat mit ihm gesprochen über die Kunst, mit Kunst Geld zu waschen.
Im Schatten der Wirtschaft. Die Trend-Sommerserie. Nächste Woche.
Korruption gehört in Afrika zum Alltag und sie entzieht der Wirtschaft viel Geld. Allein in Kenia könnten laut der Weltbank mit dem Geld, das Firmen für Schmiergelder bezahlen müssen, 300.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Besuch bei einer Einwanderungsbehörde, wo die Erteilung von Visa wie geschmiert läuft, und die Geschichte eines Lastwagenchauffeurs, der den Polizisten einige Banknoten zustecken muss, damit er sein Ziel rechtzeitig erreicht. Das und mehr nächste Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Sämtliche Folgen unserer Sommerserie gibt's auch im Internet unter srf.ch. Den Trend finden Sie oben rechts bei den Sendungen.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.